Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, seit dem 7. Oktober dieses Jahres durchzieht ein Thema die Nachrichten: Israel. Da war der schreckliche Angriff der Hamas und jetzt der Krieg. Und in Deutschland ist das wegen unserer Geschichte ein ganz besonders sensibles Thema. Und für Christen ist das nicht nur eine politische Sache. Denn für Christen ist Israel nicht einfach irgendein Volk, es ist das Volk Gottes. Das Volk des Alten Testaments. Und gerade in dieser Zeit fragen sich viele, was bedeutet eigentlich Israel für uns? Und so sagte mir jemand aus der Gemeinde, mach doch mal eine Predigt über Israel. Und dem komme ich gerne nach. Und das passt auch sehr gut zum heutigen ersten Advent. Im Advent denken wir daran, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und dass er wiederkommt. In Klammern eben sagt mir noch jemand, hast du eigentlich falsch gesagt, dass Heiligabend auf ganz sicher kommt. Wer weiß, vielleicht kommt Jesus vorher wieder. Ist richtig. Wir haben in der Lesung die Geschichte vom Einzug von Jesus in Jerusalem gehört. Jesus ist zuerst für das Volk Israel gekommen. Und er kam selber aus diesem Volk, war Jude. Aber die meisten Juden haben ihn abgelehnt. Und nun stellt sich die Frage, wie stehen nun Christen zu Israel? Paulus, der große Apostel und Missionar, er hat sich mit dieser Frage ganz intensiv auseinandergesetzt. Er kam ja selber aus dem Judentum. Er war unterrichtet worden bei einem der berühmtesten Rabbinen seiner Zeit, bei dem Rabbi Gamaliel. Und nach seiner Bekehrung wurde er dann aber von den Juden verfolgt. Und da stellte sich für ihn ganz existenziell die Frage, wie stehe ich denn jetzt zu diesem Volk? Zu meinem Volk, aber zu meinem Volk, die gegen mich sind, die mich verfolgen. Und im Römerbrief hat er sich mit dieser Frage beschäftigt. Der Römerbrief ist ja sozusagen der Katechismus des christlichen Glaubens. Da werden also die Grundfragen des Glaubens behandelt. Römer 1 bis 8 geht es um die Erlösung durch Jesus Christus, den Glauben an ihn. Und dann Kapitel 9 bis 11 geht es um Israel. Und dass Paulus in diesem Katechismusbrief, so nenne ich ihn mal, drei Kapitel nur zum Thema Israel schreibt, zeigt nochmal, wie wichtig auch dieses Thema ist. Ich habe als Predigttext ein paar Verse daraus rausgegriffen. Ich kann jetzt hier nicht drei Kapitel vorlesen, darum entschuldigt den etwas zerpflückten Predigttext. Aber ich mache Mut, auch diese drei Kapitel nochmal zu Hause im Zusammenhang zu lesen. Ich habe also rausgesucht Römer 9, die Verse 1 bis 5, 6b bis 8, 10, 3, 4, 10 bis 13 und 11, 26 bis 29. Das schreibt Paulus. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass an meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, denn er ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder. Sondern nur, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommenschaft anerkannt. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zur Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Amen. Schauen wir uns also diese Verse an unter der Überschrift, was bedeutet Israel für Christen? Und ich habe vier Dinge dazu mitgebracht aus Römer 9 bis 11. Das erste, Israel ist der Ausgangspunkt des Glaubens. Der Ausgangspunkt des Glaubens. Ich kann mir vorstellen, dass es den Paulus geradezu innerlich zerrissen hat. Auf der einen Seite eben dieser tiefe Riss zwischen ihm und den, oder jedenfalls den allermeisten Juden seiner Zeit. Weil er für Jesus unterwegs ist, wird er mit dem Leben bedroht. Andererseits ist er selbst Jude, gehört zum Volk Israel. Und so wünscht er sich nichts sehnlicher, als dass Juden Jesus kennenlernen. Dafür würde er sogar selbst verflucht und von Christus getrennt sein. So lesen wir es in Vers 3. Das ist doch erstaunlich. Da möchte er selbst sogar sein Heil aufgeben für Leute, die ihn verfolgen. Eine normale menschliche Reaktion wäre gewesen, sollen die doch verflucht werden. Aber er selber will sogar den Fluch auf sich nehmen. Also genau das Gegenteil. Da merken wir eine ganz große Liebe zum Volk Israel. Und Paulus sagt das nicht nur, weil er selbst Jude ist, sodass wir vielleicht sagen könnten, na gut, der ist ja Jude, wir sind keine Juden, also nichts für uns. Nein, er begründet das auch, welche Bedeutung das Volk Israel hat. Wir lesen es hier in Vers 4 und 5. Sie haben die Herrlichkeit, den Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißung, die Väter. Christus kommt nach dem Fleisch, also ist selber Jude. All dieses hat das Volk Israel. Und das heißt, ganz viel, was für den christlichen Glauben wichtig ist, geht von Israel aus. Wir hören hier von den Vätern. Die Väter, das sind Abraham, Isaak und Jakob. Abraham zum Beispiel. Gott hat ihm am Anfang bei seiner Berufung zugesagt, dass in ihm alle Völker gesegnet werden. Passend dazu ist der Segen, den wir hier im Gottesdienst immer wieder sprechen, der priesterliche Segen, den wir schon im vierten Buch Mose finden. Das Gesetz sind zum Beispiel die 10 Gebote. Die sind auch für Christen eine ganz entscheidende Leitlinie für das Leben. Und der christliche Gottesdienst, den wir haben, nimmt viele Teile des jüdischen Synagogengottesdienstes auf. Wir sehen, ganz viel verbindet uns mit dem Volk Israel. Wie viele Dinge, die aus dem Alten Testament stammen. Man könnte noch manches hinzufügen. Denken wir zum Beispiel an den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie viele Christen haben diese Worte schon Trost gegeben? Oder der 24. Psalm, den wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, nachdem das Lied »Macht hoch die Tür« gedichtet ist. Dann sind da die prophetischen Texte, wo Jesus angekündigt wird. Und gerade jetzt in der Adventszeit hören wir solche Texte, zum Beispiel Jesaja 60, »Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt«. Das Licht ist Jesus. Wenn Israel der Ausgangspunkt ist für den Glauben, für den christlichen Glauben, heißt das, wir brauchen Israel. Wir brauchen das Alte Testament. Wir dürfen nicht sagen, wie die sogenannten deutschen Christen in der Nazizeit, das Alte Testament ist jüdisch, das brauchen wir nicht. Im Gegenteil. Wir können auch das Neue Testament viel besser verstehen durch das Alte. Da gibt es ja so viele Bezüge. Die Leute damals in Israel, die kannten sich gut aus im Alten Testament. Und so ist es auch gut, dass wir uns da gut auskennen. Und dass wir immer hier fragen bei Texten, die wir im Neuen Testament lesen, was ist eigentlich der alttestamentliche Hintergrund? Kleiner Tipp, in vielen Bibeln, zum Beispiel in der Lutherbibel, da stehen immer so kleine Buchstaben A, B, C hinter manchen Versen und dann ist drunter, sind so Parallelstellen, das sind oft alttestamentliche Stellen. Guckt es euch mal an. So zum Beispiel auch bei der Geschichte, die wir gerade als Lesung gehört haben, der Einzug von Jesus in Jerusalem. Der Text für den ersten Advent. Und da wird das sogar zitiert, der alttestamentliche Hintergrund, nicht Sacharja 9. Dass Jesus auf einem Esel einreitet, ist schon bei Sacharja, beim Propheten im Alten Testament, vorhergesagt worden. Dass das der versprochene Retter sein wird. Das heißt also, dass Jesus auf einem Esel einreitet, das zeigt, er ist der versprochene Retter. Und er macht sich klein bis zum Tod am Kreuz. Und das verstehen wir eigentlich nur, wenn wir Sacharja kennen. So ist also Israel und das Alte Testament der Ausgangspunkt unseres Glaubens. Und mit Israel bzw. dem Alten Testament sich zu beschäftigen, hilft Jesus und das Neue Testament besser zu verstehen. Das war das Erste. Das Zweite, Israel ist ein Bild für die Gemeinde. In den nächsten Versen benutzt Paulus die Bezeichnung Israel in einem doppelten Sinne. Er spricht einerseits vom Israel als, das sind die Juden, und andererseits von Israel als einer geistlichen Größe. Und darum kommt es zu diesem Satz, Vers 6 hier, nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ne? Aber also das erste Israeliten, das sind die geistliche Größe, und das zweite ist sozusagen die menschliche Größe, die Juden. Und dann führt er aus, dass nur die Kinder der Verheißung als Nachkommen Abrahams anerkannt werden. Das ist hier ein bisschen kryptisch formuliert. In Galater 4 beschreibt Paulus das noch ein bisschen ausführlicher. Da steht, dass die beiden Söhne Abrahams für zwei Wege stehen, wie man mit Gott lebt. Der Sohn Ismael, den die Magd Hagar geboren hat, steht für den Weg des Gesetzes. Also dass der Mensch Vorschriften einhalten muss, um zu Gott zu kommen. Was letztlich immer vergeblich ist, denn keiner schafft immer alles richtig zu machen. Also fangt mal an mit den 10 Geboten, ich schaffe es nicht, die 10 Gebote zu halten. Und Isaak, der Sohn von Sarah, steht für den Weg des Glaubens, den Weg zu Gott durch Jesus. Durch Jesus, der unsere Schuld, alles Versagen auf sich genommen hat am Kreuz. Und nur die an Jesus glauben, stehen also unter der Verheißung, wie wir hier Vers 8 lesen. Was macht Paulus hier? Er interpretiert die Geschichte Israels als ein Bild für die Gemeinde. Dinge, die im Alten Testament passieren, also die Söhne Abrahams, beschreiben geistliche Zusammenhänge, beschreiben das Leben von Christen oder den Glauben. Das Volk Israel, also die Nachkommen von Isaak, stehen also dabei für die Gemeinde, für die glauben. Es gibt noch viele andere Stellen im Neuen Testament, wo das Alte so interpretiert wird. Viele kennen die Geschichte wo Israel durch die Wüste zieht. Da war Wasser Mangelware, ist so in der Wüste. Und dann wird in 2. Mose 17 beschrieben, dass Gott Wasser aus dem Felsen kommen ließ. In 1. Korinther 10 schreibt Paulus kühn dazu, der Fels aber war Christus. Auch hier ist also das, was im Alten Testament steht, ein Bild für Jesus und seine Gemeinde. Wir können also die ganze Geschichte Israels eben sehen als Geschichte der Gemeinde. Und was sehen wir da? Wir sehen, dass durch die ganze Geschichte Israels, durch das ganze Alte Testament hindurch, Gott seinem Volk treu ist. Ja, er hat es auch immer wieder bestraft, es gab immer wieder auch das Gericht. Aber Gott hat sein Volk nie verstoßen. Es gab immer wieder einen Neuanfang. Und das kann für uns sehr ermutigend sein. Gott wird auch seine Gemeinde nicht verstoßen. Ja, es gibt auch Gerichte. Und vielleicht ist die Situation, die wir heute haben, wo es jedenfalls in Deutschland mit Christen und vielen Kirchen bergab geht, vielleicht ist das auch eine Prüfung Gottes, ein Gericht Gottes. Aber Gott schenkt einen Neuanfang und lässt seine Gemeinde nicht im Stich, so wie Israel auch nicht im Stich gelassen hat. Übrigens, auch das, was heute in Israel passiert, kann uns ein Bild sein für Christen. Israel wird von der Hamas angegriffen. Und der Angriff am 7. Oktober war ja nicht der erste Angriff. Und ist er auch nicht. Er war schlimmer als die vorher. Aber permanent wird Israel angegriffen. Und so werden auch Christen angegriffen. oft nicht mit Waffen, aber im übertragenen Sinne. In vielen Ländern werden Christen verfolgt. Und auch in unserer Gesellschaft ist es immer schwieriger, sich zum christlichen Glauben und zu biblischen Werten zu bekennen. Da steht man ganz schnell am Rand. Und was sehen wir in Israel? Es ist ein Wunder, dass dieses Land Israel überhaupt existiert. Und dass es trotz aller Widerstände durch die Jahrzehnte hindurch Bestand hat. Und ich bin sicher, auch in der jetzigen Auseinandersetzung wird Gott sein Volk beschützen. Wie auch immer. Und so wird Gott auch seine Gemeinde beschützen. Auch in der Verfolgung. Auch in Krisenzeiten. Und darauf vertrauen, das tut gut. Gerade in der Adventszeit, wo wir uns so sehr nach Ruhe und Frieden sehnen. Das Alte Testament, die Geschichte des Volkes Israel, ist also sozusagen eine Veranschaulichung des Weges Gottes mit seiner Gemeinde. Ich sage manchmal, das Alte Testament ist sozusagen ein Bilderbuch für das Neue. Man kann fragen, warum das Ganze? Vielleicht möchte Gott gerade sehen, möchte Gott, dass wir gerade an der Geschichte Israels sehen, wie er mit uns umgeht. Dass wir unter seinem Segen stehen, wenn wir mit Jesus leben. Dass er seine Leute nie im Stich lässt. Dass er aber auch nicht nur einfach der liebe Gott ist, sondern dass er auch richtet. All das sehen wir in Israel auf eine sehr anschauliche Weise. Nicht umsonst erzählen wir im Kindergottesdienst viele Geschichten aus dem Alten Testament, weil die eben besonders anschaulich sind. Und das gilt nicht nur für Kinder. Also Israel als ein Bild für die Gemeinde. Das Dritte, Israel braucht Jesus. Glauben wir als Christen das Gleiche wie Juden? Einerseits ja, es ist der gleiche Gott, an den wir glauben. Es ist die gleiche Geschichte, die uns verbindet. Es ist auch die gleiche Erwartung, dass Gott durch den versprochenen Retter einmal alles neu machen wird. Aber es gibt auch Unterschiede. Der entscheidende Unterschied ist die Person Jesus. Ist Jesus nun der versprochene Retter oder ist das nicht? Hier unterscheiden sich Juden und Christen ganz deutlich voneinander. Und diesen Unterschied dürfen wir auch nicht einfach einebnen. Es gibt manche christliche Kreise, da hat man den Eindruck, Juden sind eigentlich auch irgendwie Christen. Ich höre von Rabbinern, die in christlichen Gemeinden zu Vorträgen und Gottesdiensten eingeladen werden. Das ist gut, dass wir auf das hören, was Paulus uns schreibt. Kapitel 10, Vers 3, die Israeliten erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Das heißt, Juden, die Jesus als Retter ablehnen, können nicht gerecht werden. Sie werden nicht gerettet im Gericht Gottes. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Für alle gilt, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Vers 12. Nur durch Jesus gibt es Rettung. Übrigens auch nicht durch Mohammed oder Buddha oder andere, nur durch Jesus. Was bedeutet das für uns? Juden brauchen Jesus. Vor einigen Jahren hat hier von dieser Kanzel ein messianischer Jude gepredigt. Ein Jude also, der an Jesus als den Messias glaubt. Er heißt Avi Snyder. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Juden brauchen Jesus nicht und andere Irrtümer. Und in diesem Buch schreibt er, entweder ist Jesus aller Herr oder er ist niemandes Herr. Entweder muss er von Juden und Nichtjuden gleichermaßen angebetet, verehrt, durch Gehorsam verherrlicht werden oder er muss von allen als falscher Messias abgelehnt werden. Entweder muss jeder die Botschaft hören oder keiner braucht seinen Namen zu kennen. Soweit Avi Snyder. Konkret bedeutet das, ja, es ist wichtig, auch Juden von Jesus zu erzählen. Natürlich anders als jetzt Leuten, die ganz andere Götter glauben. In dem Sinne, dass wir nicht sagen, du hast einen falschen Gott, aber von Jesus erzählen, das gilt auch für Juden. In der evangelischen Kirche wird das vielfach anders gesehen. Messianischen Juden wird zum Beispiel verwehrt, einen Stand auf dem Kirchentag zu haben. Alles ist erlaubt, aber das nicht. Und es wird öfter behauptet, dass Juden auch ohne Jesus zu Gott kommen. Dann gibt es sozusagen zwei Heilswege. Einen durch Jesus und einen, indem man Jude ist. Da kann ich nur sagen, in meiner Bibel steht etwas anderes. Also, bei aller Hochschätzung des Volkes Israel dürfen wir das Volk Israel auch geistlich nicht überhöhen. Paulus drückt es sehr deutlich aus, wenn er in Kapitel 11, 28 schreibt, im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen. Das rechtfertigt natürlich keinen Antisemitismus. Aber man könnte mal umgekehrt fragen, könnte es sein, dass es faktisch eine Form von Antisemitismus ist, wenn wir Israel das Evangelium von Jesus vorenthalten? Warum sollten wir allen Völkern von Jesus erzählen, aber ausgerechnet den Juden nicht? Zu denen ist Jesus doch zuerst gekommen. Israel braucht Jesus. Und ein viertes und letztes, Israel bleibt Gottes Volk. Am Schluss unseres Textes, also am Schluss von Römer 11, beschreibt Paulus eine ganz große Hoffnung. Nämlich, ganz Israel wird gerettet werden. Nicht an Jesus vorbei, also nicht die zwei Heilswege, sondern es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob, lesen wir Vers 26. Der Erlöser ist natürlich Jesus. Israel wird also Jesus annehmen, wenn er wiederkommt. Gott steht zu Israel. Seine Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen, heißt es hier Vers 29. Und im Vers davor heißt es, dass die Israeliten im Blick auf die Erwählung Geliebte um der Väter willen sind. Das bedeutet, Israel bleibt Gottes Volk. Es stimmt nicht, wie es manchmal früher, vielleicht noch häufiger als heute, behauptet wird, dass sozusagen die Gemeinde Israel ersetzt. Nicht? Früher war Israel Gottes Volk, heute ist die christliche Gemeinde Gottes Volk und Israel ist eben nicht mehr Gottes Volk. Nein, das stimmt nicht. Und wir haben die Hoffnung, am Schluss wird das Volk Israel Jesus kennenlernen und zu Gott kommen. Obwohl sie jetzt durch die Ablehnung von Jesus aus der Gnade Gottes gefallen sind, und sie müssen durch ein Gericht durch, aber für Israel wird dieses Gericht nicht endgültig sein. Und das kann auch für Christen eine ganz große Ermutigung sein. Ich sagte ja schon, Israel als Bild für die Gemeinde, übertragen wir das auf die Gemeinde, auf Christen. Wir können es zum Beispiel übertragen auf Christen, die vom Glauben abfallen. Das steht zwar nicht so ausdrücklich in der Bibel, aber es würde als Bild dann passen, zu sagen, ja, die werden zwar gerichtet, so wie Israel, aber am Schluss werden sie doch gerettet. Und das kann ein ganz großer Trost sein, wenn wir vielleicht Angst haben, selber einmal schwach zu werden im Glauben, abzufallen in der Verfolgung. Oder wenn wir an andere denken, die vielleicht mal mit Jesus angefangen haben, vielleicht als Kind oder als Jugendlicher, aber dann andere Wege gehen. Vielleicht Kinder, vielleicht Enkel. Paulus schreibt dazu in 2. Timotheus 2, sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So wie Gott dem Volk Israel treu ist, so ist er auch allen treu, die zum Glauben an Jesus gehören und dadurch zu seinem Volk gehören. Gottes Treue gilt. Und was heißt das für das Volk Israel heute? Christen stehen auch heute an der Seite Israels. Sie können Israel nicht einseitig verurteilen, wie das heute oft geschieht. Und sie werden protestieren, wenn Israel das Existenzrecht abgesprochen wird, so wie es die Hamas ausdrücklich tut. Das heißt nicht, dass Christen alle Entscheidungen der israelischen Regierung immer gut finden müssen. Aber sie haben eine grundsätzlich positive Einstellung zu Israel. Und sie werden ihre Stimme erheben, wenn auch bei uns wieder Antisemitismus aufkommt. Egal, ob von rechtsextremer oder von muslimischer Seite. Und wie gut, dass wir gestern die Kundgebung in Siegen hatten, wo wir das nochmal deutlich gemacht haben. Und vor allem, Christen beten für Israel. Beten, dass viele Juden Jesus kennenlernen. Und beten, dass Gott einen Frieden schenkt, einen Frieden, der in seinem Sinne ist. Und so sehen wir, das Verhältnis von Christen zu Israel hat viele Facetten. Israel ist der Ausgangspunkt des Glaubens, war das Erste. Das Zweite, Israel ein Bild für die Gemeinde. Das Dritte, Israel braucht Jesus. Und das Vierte, Israel bleibt Gottes Volk. Zum Schluss noch ein paar Zeilen aus der Hatikva, der israelischen Nationalhymne. Solange das Gefühl der Liebe zum Volk im Herzen des Juden pocht, können wir heute noch hoffen, dass ein zürnender Gott sich unser erbarmt. Geh, mein Volk, kehre in Frieden zurück. Dein Balsam ist in Gilead, in Jerusalem ist dein Arzt. Dein Arzt ist Gott, die Weisheit seines Herzens. Geh, mein Volk, in Frieden. Deine Heilung kommt bald. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass du dein Volk nicht im Stich lässt. Dein Volk Israel und dein Volk der Christen. Segne du Israel und hilf, dass wir in guter Weise zu Israel stehen und von Israel lernen. Und schenk, dass noch mehr Juden schon jetzt erkennen, dass du der Retter bist. Greif du ein, auch in der jetzigen Situation, schenk du deinen Frieden. Amen.